Ja, grüß Gott zusammen. Ich hätte ja auch Fragen Keynote verwendet, aber irgendwie, Apple hat das irgendwie wegoptimiert, das PDF für Keynote, das funktioniert nicht mehr seit den neuesten Releases. So ist das halt eben. Immer dann, wenn ich mir mal so richtig alt vorkommen will, dann rede ich mit jüngeren Leuten über Computer. Ja, weil, also zu der Zeit, als ich groß geworden bin, Computer was ganz anderes waren als heutzutage. Also, ich zeige euch mal diesen hier, den Siebke. Den können wir hier auch schon allein deswegen nicht haben, weil der in so einen Raum reingepasst hätte, der ungefähr doppelt so groß ist wie dieser hier. Das Teil lief natürlich 24 Stunden um die Uhr. War eigentlich Baujahr 1959, aber 1969, als ich das Programmieren gelernt habe, war der immer noch neu. Aber ich könnte schon sehen, dass das irgendwie ganz andere Zeiten waren. Der kostete eine Monatsmiete von 500.000 Mark, also 250.000 Euro. Und es waren 24 Stunden lang vier Maschinenbediener und ein IBM-Techniker vor Ort, der zur Not zum Lötkolb gegriffen hätte. Ihr seht schon, das ist eine ganz andere Welt. Sowas kann man natürlich auch gar nicht vernünftig archivieren. Keine davon, wenn der mal, also unser Computermuseum ist ja ein ganz kleines. Wenn der mal ein richtiges sehen wollt, dann fahrt er mal nach Paderborn. Was ansonsten wenig empfehlenswert ist, weil das eine ganz trübe Gegend ist, aber da ist das halt. Was meine hat und auch Teile von solchen Großrechnern. Ich muss sagen, also wir haben ja hier, ihr habt das Computermuseum ja wahrscheinlich schon gesehen und wir gehen auch gleich noch raus, da könnt ihr mir noch Fragen stellen, die ich dann hoffentlich auch beantworten kann. Das ist bei uns sozusagen zweispaltig aufgebaut und meine Beobachtung war die, dass immer die Professoren vor der einen Reihe standen und sagten, an dem habe ich mal programmiert, und auf der anderen Seite standen die Studenten und haben gesagt, den habe ich mal gehabt. Ne? Und es sind also zwei Phasen in der Computerentwicklung. Und dieser Mann hier, Ken Olsen, ist also eine ziemlich wichtige Person. Der kam damals Ende der 50er Jahre auf den Gedanken, möglich sein müsste, dass Computer nicht unbedingt geschultes Bedienpersonal und klimatisierte Räume haben müssen, sondern dass man die doch auch an die Arbeitsplätze, in die Labore bringen könnte und unklimatisiert und von normalen Menschen bedient, die zwar sonst nicht ganz dumm sind, aber jedenfalls keine geschulten Maschinenbediener. Seine Geldgeber haben sich damals verboten, das Wort Computer zu verwenden, weil die gesagt haben, wenn du sagst Computer, dann denkt jeder an diese millionenteuren Geräte. Er hat das dann Programmed Data Processor genannt, abgekürzt PDP. Und wie gesagt, 1960 kam sein erstes Modell raus, den haben wir hier auch nicht. Aber was wir hier haben, das was da unten in der hintersten Zeile steht, das berühmte VTL-100 Terminal, zeige ich euch dann nachher auch, wenn ihr wollt. Das ist, ich sage mal, also zusammen mit dem IBM 3270, was eine ganz andere Technologie hat, ist das sozusagen die Mutter aller Terminals. Also, ich weiß nicht, ob irgendeinem von euch noch der Name oder der Begriff Terminal-Emulationsprogramm was sagt. Ja, das ist ja auch schon nicht mehr so Kermit. Kennt noch einer Kermit? Also nicht den grünen, sondern immerhin. Also wenn so ein Terminal-Emulationsprogramm, wenn es nichts kann, dann kann es immer noch VTL. Konfiguration. Der eigentliche Rechner ist über diesen Teil hier. Ich habe meinen Laserpointer leider zu Hause vergessen. Also dieses Orange mit den vielen Tasten. Kernspeicher. Merkwürdige Wort. 312 Bit. Ganz ungewöhnlich. Und sag mal weiter nichts dazu. Und hier unten sind diese schicken Decktapes. Wunderschöne kleine Magnetbänder, die sogar in gewissen, die waren formatiert, direkt adressierbar. Man konnte die sozusagen, wenn man Zeit genug hat zu warten, konnte man die auch als Direktzugriffsspeicher missbrauchen. Oben ist hier noch eine Wechselplatte drin, die zeige ich euch auch, ein riesen Waagedraht, so ein Ding, hat glaube ich, weiß jetzt nicht mehr, 2 Megabyte oder 3. Ist also faszinierend. Der ist ja sehr viel verkauft worden, stand in praktisch allen Laboren rum und wie gesagt, 300.000 Mal ist er verkauft worden, ein tolles Teil. Wir haben auch das eins der Nachfolgermodelle, also Sie können ja leicht zählen, PDP 8, 9, 10, 11, PDP 10 war wohl die Maschine, auf der Ritchie und Thompson Unix entwickelt haben. Die 9, die ist, glaube ich, gar nicht so richtig rausgekommen. PDP 11, die war sehr erfolgreich. 1979, 16-Bit-Wortbreite immerhin. Und das ist der Rechner, auf dem Klaus Wirth diese Programmiersprache Nova 2 entwickelt hat. Unix gab es da auch drauf. 60.000 Einheiten sind davon verkauft worden, immerhin 110.000 Mark, also im Grunde genommen muss man sagen, eigentlich gar nicht furchtbar teuer. PDP 11, die PDP 11, die ist später aufgebohrt, erweitert worden, ja, mit 16 Bit kann man nicht viel Speicher adressieren und dann gab es die VEX und die VEX 11, also VEX war eine Abkürzung für Virtual Address Extension, also virtuelle Speichererweiterung und diese Wechsel, die sind unheimlich wichtig, auch in der Entwicklung des Internet. Also das Internet hat ja angefangen, das heißt ja deswegen Internet, weil es aus verschiedenen Netzwerken zusammen konfiguriert worden ist. Ja, da gab es Bitnet, da gab es ARPANET, da gab es CompuServe, da gab es UUNET und zig andere. Und die Wechsel, die IBM-Großrechner, das waren die Arbeitssphäre in den frühen Zeiten des Internet. Und von daher eine sehr wichtige Maschine. Das Betriebssystem der Wechsel, das hieß VMS, VEX Monitoring System. Und es gibt immer noch, also das, als Windows NT irgendwann mal rauskam, manche haben ja gesagt, NT ist eine Abkürzung für Never There, ja, weil es also 100 Mal versprochen wurde und dann doch erst eine große Verzögerung kam. Windows NT ist bei Microsoft entstanden, nachdem 10 Entwickler von VEX zu Microsoft hinübergewechselt sind. Und die laufen auch immer gerne rum und sagen, ja, Windows NT, WNT, das ist einfach so eine, immer ein Buchstabe weiter von VNS, ja, da kommt man auf WNT. Ja. So wie auch, dass ich habe vielleicht mal, oder ich würde aber hoffen, also 98,3% von euch haben mal den Film 2001 Odyssee im Weltall gesehen. Da ist dieser Computer, der durchdreht, ja, und der heißt jetzt HAL 9000, ja, und wenn sie von HAL immer einen Buchstaben weitergeht, dann kommt dann IBM raus. Und das sieht auch aus wie ein IBM-Computer. Aber die waren damals noch bei den 5000er, und noch lang, nee, bei den 7000er, aber noch lange nicht bei den 9000er. War schon ganz gut. Wechseln. Das ist, wie gesagt, dieses VT100-Terminal. Seht ihr draußen direkt. Ja, meistens ist es also, wenn Sie nichts sagen zum Terminal-Emulationsprogramm, dann benennt sich es immer wie ein VT100. Und dann, diese Teile sind alle wie auch diese 7090, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, sind alle so in diskreter Technologie aufgebaut, also Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und alle möglichen Geräte. In den 70ern ist dann plötzlich der Mikroprozessor aufgekommen. Dieser hier, der Intel 4004, das ist einer der ältesten von Intel damals entworfen, kam hauptsächlich in Taschenrechnern vor, Texas-Instruments, Motorola haben ähnliche Teile gebaut und dann ist furchtbar viel auf einmal passiert, nachdem diese Teile auf den Markt kamen. Und wir haben draußen in unserem Computermuseum das versucht, ein bisschen darzustellen, was alles gleichzeitig passiert ist. Wenn Sie also da aus der Tür hinten rausgehen und dann rechts rum, da hängt eine Tafel so ein bisschen über die Entwicklung dieser Homecomputer, Hobbycomputer, Personal Computer, wie immer man die Teile nennen mag. Und wir haben da versucht, die unterschiedlichen Stränge einfach durch verschiedene Farben darzustellen. Ich glaube, IBM ist natürlich blau und Atari ist, glaube ich, rot und Apple ist grün und irgendwas ist auch braun. Können Sie gucken, weil es passiert alles gleichzeitig. Viele Leute haben angefangen, mit diesen Mikroprozessoren sich selber Computer zu bauen. Ich habe mal hier drei nur aufgeschrieben. Die einen sind natürlich die Steve Jobs und Steve Wozniak. Da gab es im Silicon Valley den Homebrew Computer Club, ja, die heimgebrauten Computer, die haben doch ihren Apple I vorgestellt, den wir auch nicht haben in der Ausstellung, der auch nur nackt als Board verkauft worden ist. Man musste Netzteil und Monitor und Tastatur und irgendwas dahin, was muss man alles selber machen. Hat einen ganz interessanten Preis gehabt, $666.66. Ja, damit man auch sieht, das Teil ist scharf kalkuliert. Ja. Keine Lust mehr. Ein anderer, ganz interessant, Bilek Bramielski, ein Pole, der nach Amerika ausgewandert ist und dort anfangs mal Schreibmaschinen repariert hat, später auch Schreibmaschinen gebaut hat, hat sich in Amerika Jack Tramiel genannt hat unter dem Markennamen Commodore Taschenrechner und ähnliches vertrieben. Der hat auch angefangen mit Heimcomputern, das Teil kommt gleich, ja. Und eine ganz andere Schiene, Nolan Bushnell und Ted Bentley, die haben Videospiele hergestellt für so Münzautomaten, die so in der Mall rumstehen. Ihr erstes Produkt war Pong, also so ein, ich sag mal, Tischtennis-Computer. Der erste Kunde, dem sie so ein Ding tatsächlich verkauft haben, der hat sich gleich geärgert, ja, weil das wurde morgens aufgestellt, das sind das um zwei, war das Teil anscheinend schon kaputt. Er hat schon vollkommen verärgert, die haben angerufen, soll man nach dem Scheißding gucken. Die sind da hingefahren und haben festgestellt, es war nur deswegen scheinbar kaputt, weil der Münzspeicher dann voll gefüllt war mit $40. Da ging einfach nichts mehr rein. Da haben sie begriffen, Leute haben Geld drin. Ne? Und als alle Leute dann anfingen, Minicomputer zu basteln, haben die natürlich gesagt, hey, in unseren Videospielmaschinen ist praktisch alles drin, außer eine anständige Tastatur, was man braucht, um Computer zu machen. Die haben dann diese Firma Atari gegründet. Atari ist japanisch, heißt auf Deutsch Angriff. Apple, wie gesagt, ja, das sind die zwei in ihrer frühen Jugend. Da hoffentlich schon ein Apple II am Programmieren. Und der Ken Olsen, der diese Minicomputer-Revolution eigentlich gestartet hat, der hat diesen Zug der Heimcomputer, Hobbycomputer verschlafen, verpasst. DEC kam zu spät und inzwischen gibt es DEC auch nicht mehr. So ist das halt eben. Ja. Es gibt auch genug Leute, die darauf warten, dass es IBM nicht mehr gibt, aber die sind schlau genug gewesen, sich frühzeitig von dem Computerhersteller zu machen. Schalten es ein, 2 Sekunden braucht der Bildschirm, um warm zu werden, dann können Sie sofort loslegen, weil da nichts gebootet werden muss. Basic sitzt im ROM. Und Jack Tramiel, wie gesagt, der hat das Teil gebaut und vertrieben. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass seine Frau Petunia Elizabeth heißt, dann hat das Pet auch noch eine andere Interpretation. Manche sagen, er hat es hier zu ihr so genannt. Ja, und 2001 natürlich in Erinnerung an diesen Film 2001 Odyssee im Weltall. sitzt ein Kassettenrekorder noch drin und so eine total billige Mickey Maus Tastatur praktisch aus der Taschenrechnerwelt. Den haben wir drüben stehen. Tandy Radio Shack hat sich auch versucht, ist auch einer von den frühen Rechnern. Also wir haben den Apple Zola, wir haben den Commodore da, wir haben den Fresh 80, so haben die Leute gesagt. Das ist ein bisschen ein anderes Modell. Beim TRS-80 sitzt der Rechner in der Tastatur und sie nehmen praktisch einen gewöhnlichen Fernseher als Display. Ja. Ganze 4 Kilobyte Speicher, ja, da kann man schon was feste wegprogrammieren. Basic im ROM, aber immerhin, ja, hat funktioniert. Dann stellt das OE, das war so das Euro-Modell. Davor liegt, ihr könnt euch das nachher draußen angucken, davor liegt eine Z80-Karte, die man da reinstecken konnte. Da kann man sozusagen den Apple dazu verwenden, um ganz andere Programme zu fahren. Ja. Das ROM-Listing ist auch dabei und so. Naja, ist auch nicht so teuer. Damals war nicht unbedingt so teuer gewesen. Und das ist eine ganz typische Konfiguration hier. So, und die etablierten Computerhersteller, vor allen Dingen auch IBM und die anderen großen, haben diese ganzen Hobbycomputer ganz ernst genommen. Die haben die versprochen. Das sind Mickey Mouse Computer, kein Mensch braucht sowas, Spielcomputer. Dann hat Dan Bricklin, ein Betriebswirtschaftsstudent von der Harvard Business School, ein Programm geschrieben, das nannte er VisiCalc, und man hat ihm damals gesagt, sowas ist nicht patentierbar. Das ist eigentlich ziemlich schade, dass man sich das nicht hat patentieren lassen, weil das sozusagen die erste Tabellenkalkulation gewesen ist. Und plötzlich haben alle möglichen Manager in den Banken und in den großen Firmen, die haben sich solche Apples gekauft, weil sie VisiCalc haben wollten. Mal schnell ein paar Formeln reinhauen, ein paar Experimente machen, was passiert, wenn die Verkäufe in China um 3% steigen oder sowas, wie wirkt sich das auf irgendwas aus? Und da kommen diese Herren mit den blauen Anzügen, mit den Schlipsen, die diese millionenteuren IBM-Computer an die Banken verkaufen, und stellen plötzlich irritiert fest, überall stehen diese Mickey-Maus-Computer da rum und stehen ihnen im Weg, oder dass sie nicht gut mit ihrem Kunden sprechen können. Und da müssen sie natürlich was tun. Das ist der 12. August 1981. Ich habe mal gesagt, das Imperium schlägt zurück. Ja, IBM hat beschlossen, wir brauchen auch sowas. Und wir brauchen es schnell. Und schnell heißt, sie mussten die typische IBM oder IBM-Mentalität war die, wo IBM drauf steht. Das Gehäuse, B die Tastatur und C das BIOS, das Basic Input Output System. Das Betriebssystem haben sie bei Bill Gates gekauft. Ja. Auch darüber könnte ich stundenlang reden, weil Bill Gates IBM hat es PC-DOS genannt, Bill Gates hat es MS-DOS genannt, in Wirklichkeit hat Bill Gates das auch gar nicht selbst programmiert, sondern er hat es von einer Firma abgekauft für $30,000, die gerade sowieso in Insolvenz ging. Die hieß Seattle Computers und das Betriebssystem hieß QDOS, Quick and Dirty Operating System. Und so ist alles entstanden. Hier sieht man schon, ja, $2,945. Und dann ist IBM Namen Personal Computer erfunden. Ja, vorher hat man gesagt, Home Computer, Hobby Computer, Spielcomputer, weiß der Himmel was. Aber IBM hat es dann Personal Computer genannt, und mit den drei Buchstaben drauf war das Gerät natürlich geadelt. Und da wusste man, das sind ja doch seriöse Werkzeuge. IBM hat auch gleich von Anfang an dafür gesorgt, dass es keine Möglichkeit gab, das Ding mit einem Spielcomputer zu verwechseln. Das gab anfangs nur monochrome Bildschirme, ja, grün-weiß, 80x24. 22 mit der Statuszeile. Es gab später einen Color Graphics Adapter, der immerhin 16 Farben darstellen konnte. 20 mal 160 Pixel, damit man so wie er da steht, 22.088 Mark, da sieht man, das ist seriöse Ware, ja, das dient nicht zum Spiel, da wird schwer Geld verdient. So einen haben wir damals in Aachen im Institut, wo ich später als Assistent gearbeitet habe, haben wir den gekauft und der hatte 10 Megabyte Festplatte und wir haben gesagt, wie soll das jemals vollkriegen mit unserem Programm? So viel schreiben wir doch im Leben nicht, ja. Heute gehst du hin und machst mit dem iPhone 3 Fotos und dann hast du die 10 Megabyte aufrechnet. Ja, so ändert sich's. Ja. Ja, das ist eigentlich ein 8-Bit-Prozessor, der aber hauptsächlich deswegen, weil IBM schnell auf den Markt kommen wollte und Intel hatte den 16-Bit-Prozessor noch nicht fertig, aber hatte einen 8-Bit-Prozessor, den man so benutzen konnte, als wenn es ein 16-Bit-Prozessor wäre. Das führt also ein bisschen zu weit, wenn ich das erklären soll. Ja, die Bildchen habe ich jetzt mal gezeigt. Wir können jetzt eine von zwei Sachen machen. Entweder wir stellen mir hier noch Fragen oder wir gehen geschwind raus und stellen uns vor die Teile und ihr fragt mich da was.
Ja. Hier drin ist die Akustik besser.
Hier drin ist die Akustik besser, ja.
Viel besser.
Was ich noch vergessen habe, Sie sagen, es gibt auch, wenn er aus der Tür rauskommt und links rum geht, gibt es eine kleine Vitrine mit Sachen zum Wilhelm Schickard, nach dem unser Institut benannt ist. Da steht ein Nachbau seiner berühmten Rechenmaschine, die sich also doch immerhin, also im Grunde genommen ist es eine Addier- und Subtrahiermaschine, aber dadurch, dass er die Napierschen Stäbchen auf Rollen geschrieben hat und die da drüber gesetzt hat, kann man es auch verwenden. Relativ eingeschränkt zum Dividieren. Dividieren ist eine hochkomplizierte Sache. Das macht man sich gar nicht so bewusst, weil man es in der Schule einfach lernt, aber Dividieren ist schwierig. Ja. Und wir haben hatten mal Übungsaufgaben in der Informatik 1-Vorlesung, wo es um Dividieren mit Rest ging und haben festgestellt, der Matheunterricht an den Schulen ist anscheinend auch nicht mehr so optimal. Manchmal die Studenten sagen, bei mir kommt 5,73 raus, wo ist da jetzt der Rest? Ne? Also,
da werden die Rechner ab und zu mal in Betrieb genommen, oder?
Also die Rechner sind fast alle betriebsfähig. Die einzige Ausnahme, was da draußen steht, da steht ein ZX81 oder liegt da, der sogenannte Türstopper, das war mir auch mehr wirklich so ein Spielcomputerchen. Der ist, da fehlen Teile drin. Der Rest ist alles funktionsfähig. Ab und zu an einsamen Abend lege ich mir schon mal wieder, gucke ich mal immer, ob die noch gehen. Ja. Die Apples und die IBM PCs, die Workstations, die nehme ich eher nicht in Betrieb, weil die auch so ja, das macht sich gar nicht. Ich habe ja eben erzählt von diesem IBM-Großrechner, an dem ich es programmieren gelernt habe. 500.000 Mark Monatsmiete. Ich möchte nicht wissen, was außerdem dazu noch die Stromrechnung war, weil der auch noch eine Klimatisierung braucht, die Klimaanlage und so weiter und so fort. Das ist ganz schön. Und als ich hier nach Tübingen kam, da habe ich mir eine Celerity gekauft. Das ist ein schöner Unix-Rechner gewesen. Der hat auch einen Anschlusswert gehabt von 2 Kilowatt. Und wir haben die aus Platzgründen hat er in der Besenkammer gestanden. Und daneben stand der Sun-Server von meinem Kollegen los. Da sind dauernd die Festplatten kaputt gegangen, weil meine Celerity so gut geheizt hat. Also wenn sie das Ding im Wohnzimmer stehen gehabt hätten, jetzt mal abgesehen von der Geräuschkulisse, den Lüftern und so, sie hätten natürlich keine Heizung mehr gebraucht. Okay, da bleibt, ihr könnt euch die verschiedenen auch selber anschauen. Das ist ja alles frei zugänglich.
Haben Sie die Celerity noch?
Die Celerity, die habe ich nicht mehr, nein. Also ich muss vielleicht auch kurz sagen, wie dieses Computermuseum entstanden ist. Es gab hier auf Waldhäuser Ost im Eichenweg eine WG von 3 Physikassistenten. Und die hatten allerlei Rechner gesammelt und hatten die auch in der Wohnung dauernd im Betrieb und Strippen gezogen und eigene Firewall. Jeder hatte seine eigene Firewall und die hatten nochmal gemeinsam eine Firewall nach draußen und so. Und darunter war auch meine Celerity. Ja. Und irgendwann haben dann die Freundinnen von denen auch ihr Examen gemacht und sich in alle Welte verstreut. Und dann so kam so das Argument von der Frauenseite. Du kannst gerne mit mir nach XYZ ziehen, aber deine Rechner, die kommen nicht mit. Und das sind mir die ersten, also die großen Workstations, die sind mir damals so gespendet worden. Ich hätte wahrscheinlich auch meine Celerity haben können, aber das ist so ein großes, schweres Teil. Die sind auch nicht ganz leicht. Steilen Berg und inzwischen ist da ein Golfplatz. Und im Schloss Kressbach, da war mal ein Forschungsinstitut für Optik, das gehörte der Bundeswehr und war streng geheim. Aber die haben irgendwann ihre Wächs fortgeschmissen. Irgendwie hat auf magische Art und Weise hat sich das bei diesen Physikern alles in der Wohnung verlaufen. Alles zu Schaden zum Wegwerfen. RS-232-Schnittstelle und sowas alles weit gefehlt. Dieses Current Loop, das heißt also eine Stromschleife und die wird unterbrochen. Also bitseriell ausgefallene Technologie, aber die kam aus der Fernschreiberwelt. Ja, wenn ihr sonst keine Fragen mehr habt, also ich bleibe noch ein paar Minütchen da, wer noch irgendwie draußen Fragen an mich hat, ist herzlich willkommen. Ansonsten danke ich fürs Zuhören. Meine Malle.